womit ich wahnsinnig zu tun hatte, weil ich überwiegend nie Single war in meinem Leben. Also die Male, die ich Single war, die konnte ich wirklich an einer Hand abzählen, an Monaten, sage ich mal. So, und jetzt kam eine Phase, jetzt war ich Anfang 40 und wo sind die denn alle? Wo sind denn die ganzen Leute plötzlich hin? Ja, das war früher, habe ich immer gesagt, das war so ein Buffet von Leuten, wo man eigentlich nur so sich hinstellen musste. Na, irgendwann kommt halt der Gurkensalat oder irgendwas, ne? Und dann war es wieder Gurkensalat.
Ja, das war geil, ja.
Von allen Dingen, die ich so hätte wählen können, egal.
Okay, das Bananenbrot war ein bisschen daneben, ne?
Und einsteigen bitte. Hier ist das Beziehungskarussell mit mir, Ricardia Bramley, und meinen illustren und charmanten Gästen. Schön, dass du da bist. So, hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Runde vom Beziehungskarussell. Mein Name ist Ricardia Bramley und in diesem Podcast sprechen wir über allerlei Beziehungen. Auch romantische, aber nicht nur. Wir werden auch über Business Relationships sprechen, in Zeiten von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, auch über familiäre Beziehungen. Also es wird spannend. Und ich würde ganz kurz nochmal von meinem Bitch Breathe Podcast erzählen. Das ist nämlich ein Podcast auf Englisch, wo wir ganz viel über Frauen in den 40ern reden und alles, was so aufkommt in der Zeit. Vom Feminismus bis Business bis Kindererziehen, einfach alles. Und als letztes, weil wir heute nämlich über Beziehungen, die enden, sprechen. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Wollte ich nochmal auf mein Buch hinweisen, The Breakup Call. Gibt's im Moment nur auf Englisch, aber dazu später. So, und jetzt freue ich mich tierisch, weil ich nämlich Juli vorstellen darf, Juli Stockheim. Sie ist die Gründerin von den Fail in Love Nights, was ich furchtbar ansprechend fand, als sie mich vor 2 Jahren auch dazu eingeladen hat. Und deshalb, Juli, erzähl doch mal kurz, was sind die Fail in Love Nights, und herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung, liebe Ricardia. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, und erzähle natürlich auch wahnsinnig gerne über die Fail in Love Nights. Die habe ich nämlich im Februar 2020 gegründet, also perfekt zu Corona, optimal, so eine Live-Show. Genau, ja, bei den Fail in Love Nights geht es nämlich rund ums Scheitern und Gelingen in der Liebe, alles, was eben so dazugehört. Und da treten immer 2 Leute auf, die ihre persönlichen Stories erzählen, was sie so erlebt haben in der Liebe. Und eben ganz wichtig auch immer, was sie daraus gelernt haben. Also was können sie anderen Leuten daraus mitgeben sozusagen. Und ja, da kann man mitfühlen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken. Und dann geht's auch schon weiter, und zwar mit Comedy. Das heißt, nach den 2 Stories kann man einmal durchatmen, man hört Comedy, man hat so einen Relief sozusagen und kann einmal so richtig schön lüften im Gehirn sozusagen, bevor es dann in das Finale sozusagen der Show geht. Und zwar tritt am Ende immer jemand auf aus dem Bereich Paartherapie oder Psychologie oder auch Coaching. Und die Person, die gibt dann immer professionelle Tipps dazu, wie eben Beziehungen langfristig besser gelingen beispielsweise. Oder auch, ja, wie habe ich Freude auch im Single-Dasein, was sind Bindungstypen und. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Ja, und ich sage da immer, mitfühlen, lachen, verstehen, das sind die Fail in Love Nights. Und es war ja auch wirklich fantastisch, als du in Mainz damit dabei warst.
Das war auch ein Riesenspaß. Und kann ich ganz kurz darauf verweisen, dass Juli gerade geheiratet hat. So, nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich glaube, da steckt ganz viel auch von deiner Energie in diesen Events, weswegen das auch so humorvoll und sich wirklich wie so ein Rundum-Care-Paket auch immer anfühlt. Und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Also das Buch, das ich geschrieben habe, und in allem, was ich so über Trennung erzähle, war es mir auch immer wichtig, den Humor zu sehen. Und bei allen Therapiemöglichkeiten, und auch auf die kommen wir sicher später nochmal zu sprechen, fand ich das immer das Wichtigste. Und dazu meine erste Frage an dich, Juli. Worin siehst du die Kraft des Humors, wenn es zu dem Thema Trennungen kommt? Weil zunächst kann das ja schon auch traumatisch, zumindest aber traurig sein.
Ja, absolut. Finde ich eine richtig gute Frage, weil tatsächlich war das bei mir so, als ich also die Idee zur Show hatte ich natürlich nach einer eigenen Trennung. Und zwar waren das 10 Jahre Beziehung, halt auch sehr prägender Zeitraum, also von 18 bis so 28, 29 war ich da. Und ja, ne, das da wird man einfach gemeinsam erwachsen. Und zwar war ich diejenige, die die Beziehung letztendlich beendet hat, aber deswegen war ich nicht weniger traurig oder so. Und ich habe dann in dieser Zeit ganz viel Comedy-Programme tatsächlich geguckt. Also habe mir rauf und runter Stand-up angeguckt, auf YouTube, auf Netflix, sonst wo. Ja, live ging ja nicht, weil Corona.
Stimmt.
Genau, und das hat mir total geholfen, weil es eben mal die Möglichkeit gegeben hat, einfach auch mal zu lachen und nicht nur eben auch eine Traurigkeit zu fühlen, die eben so eine Trennung auch auslöst, ne, sondern eben halt auch mal aufatmen zu können und da irgendwie hochzutauchen sozusagen und ja, eben halt diese Freude zu haben. Und deswegen ist auf jeden Fall bei einer Trennung Humor super wichtig. Das kann dann so eine Show sein oder eben auch im Freundeskreis. Genau, als Sozialwissenschaftlerin, Politik- und Sozialwissenschaftlerin, die ich ja eigentlich auch bin, habe ich auch einmal einen Beitrag geschrieben, tatsächlich über Funktionen von Humor. Das ist nämlich eigentlich auch ganz spannend. Also ich will's
nicht. Das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Ich will es nicht so professoral machen oder so. Aber das ist wirklich spannend. Es gibt eine Humorforschung, die auch wirklich Funktionen von Humor für verschiedene Lebensbereiche sozusagen halt eruiert hat. Und ja, also das ist natürlich einmal Spaß, ne, aber eben auch eine Vermittlungsfunktion. Das heißt, Sachen, die ich humorvoll vermittle sozusagen, die kommen viel eher an und die kann ich auch viel leichter annehmen. Das betrifft beispielsweise auch Kritik. Also wenn ich Kritik irgendwie lustig, zum Beispiel in Beziehungen oder eben halt auch in allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, also ne, vortrage, sage ich jetzt mal, dann kann man das auch viel einfacher annehmen. Also es hat einfach wahnsinnig viele Funktionen, auch irgendwie, dass es Menschen einfach zusammenbringt und auch eint. Ja, deswegen Humor ist einfach, I love it, key zu vielem.
Ich stimme dir da total zu, weil mir auch während einer etwas ernsteren Trennung sozusagen Folgendes passiert ist, dass ich das Gefühl hatte, ich komme jetzt in lauter so Workshops und Realitäten, wo wahnsinnig viel Trauma aufgearbeitet wird, aber es bleibt alles sehr ernst und dadurch wurde es immer schwieriger, Abstand zu gewinnen. Stattdessen hatte ich das Gefühl, ich bin in so einer Art Kollektiv-Trauma-Bubble und da fand ich deine Fail in Love Nights so erfrischend, weil ich dachte, meine Güte, es ist ja auch lustig, was da passiert. Ich glaube, eine Sache, die ich bei dir erzählt habe, ich weiß es gar nicht mehr, war, dass ich am Ende dieser sehr langen Beziehung war und ich plötzlich einen Anruf bekam, er war auch schon ausgezogen, er brauche seine rote Badehose. Und ich dachte, ja, okay, ich bin aber jetzt nicht zu Hause. Und er so, ja, ich brauche die aber unbedingt. Und ich dachte, wow, nach so vielen Jahren und alles, was übrig geblieben ist, ist eine rote Badehose. Es war für mich so, so symbolisch, so man steht quasi vor dem Scheiterhaufen und jemand fragt mich irgendwie, brauchst du noch eine Cola? Ja, um den Scheiterhaufen so auszumachen oder was meinst du?
Oh Gott, also, ja.
Es ist so absurd, aber weil wir drüber sprechen, was sind denn so ein paar von den lustigeren Geschichten, die so da waren bei Fail in Love Nights oder die du vielleicht auch selber erlebt hast, weil ich meine, das ist ja eine Schatzkiste von Anekdoten da.
Ja, auf jeden Fall. Also man hört wirklich sehr viele Stories. Und ich habe auch in Vorbereitung zu unserem Gespräch heute drüber nachgedacht natürlich und habe auch nochmal so gekramt in der Schatzkiste und da ist natürlich wahnsinnig viel drin. Vielleicht um eins mal direkt zu erzählen, es war jetzt einer der letzten Shows auch tatsächlich. Da hatte einer der Speaker erzählt von einer Beziehung, wo er Anfang 20 war. Also schon eine Weile her gewesen jetzt bei ihm. Und die aber sehr viel bei ihm sozusagen hinterlassen hat, weil er war in einer Beziehung, hat dann irgendwie auf dem Campingplatz gearbeitet und wollte er mit seiner Freundin auswandern oder zumindest eine längere Reise machen. In Australien war es, glaube ich. Und dann hat er gesagt, alles klar, die Freundin ist schon mal vorgeflogen. Er hat noch ein bisschen Geld verdient, sozusagen halt eben auf diesem Campingplatz. Und dann war da eine andere Frau, die offensichtlich Interesse an ihm hatte. Und er hat gedacht, ach komm, ich bin einfach nur nett und irgendwie, ja, bin dann mal mit ihr, lauf da mal am Strand mit ihr rum oder sowas. Dann hat die irgendwann gesagt, ja, hast du denn irgendwie später noch Zeit? Und er, ja, später abends habe ich meinen Dienst dann zu Ende, dann kann ich nochmal zu deinem Zelt vorbeikommen. Und ich so, ja, super. Und dann kam er halt da an und dann lag diese Frau halt nackt in ihrem in ihrem Schlafsack. Und er hat immer noch gedacht so, ah ja, ich bin jetzt einfach nur freundlich, ja, also wird schon keine Auswirkungen haben auf meine Beziehung, ja, und dann hat sie ihn auch noch in ihren Schlafsack eingeladen und so, und ja, irgendwie ist ihm dann im Schlafsack aufgefallen, ah, ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee.
Im Schlafsack.
Ja, ja, genau. Und ja, ist dann, also da ist dann nichts weiter passiert. Er ist nach Hause gegangen, er ist irgendwann dann auch nach Australien geflogen zu seiner Partnerin, hat auch alles gebeichtet, sehr ehrlich. Und das war dann nur leider die das Ende der Beziehung, weil er zu dem Zeitpunkt dachte, hey, aber ich habe ja gar keine böse Intention gehabt, so, ne? Aber klar, hat das halt Vertrauen zerstört. Und der ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass so vielleicht auch eine, es ist ja eine traurige Geschichte irgendwie, aber auch was Witziges drin hat. Und ja, das sowas kommt häufiger, dass es ja vor allem bewegende Geschichten sind, die erzählt werden. Aber was immer geil ist, wenn das ganz besonders lustig auch erzählt wird. So, also da gibt's tausend Beispiele, kann ich hier gleich noch anschließen. Ja, das fand ich auf jeden Fall schon sehr lustig.
Ich denke auch, dass es immer ein bisschen Zeit braucht, ne? Mit der Zeit sind diese Dinge ja einfach auch lustig, ne? Also ich erinnere mich auch an eine andere Geschichte, wo es dann ganz dringend um eine Knoblauchpresse ging. Ich glaube, ich habe das mal auf Social geteilt. Und ich so, ja, also könnte man da jetzt nicht eine andere besorgen? Nein, es muss die sein. Und übrigens, ich hätte auch noch einen Kartoffelschäler, glaube ich. Und ich dachte echt, okay, er macht Suppe für irgendjemanden. Und es ist unheimlich wichtig, diese Utensilien zu haben. Aber ich sah immer auch, während das passierte, klar, das war jetzt tragisch und du denkst dir halt, wow, nach so vieler Zeit, das ist alles, was übrig bleibt. Aber immer wieder ist auch dieser Humor ja gefragt, auch von einem selber, ne, dass man nicht so abtaucht. Und kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, so was die Leute vielleicht in der Richtung auch an Anekdoten bei deiner Eventserie erzählen, wo es eigentlich, wo du merkst, das ist eigentlich ganz schön ernst, aber irgendwie wurde es auch lustig in der Art, wie es sich abspielte.
Ja, also wie gesagt, ich finde häufig gerade so die Erzählweise, die macht es dann irgendwie lustig. Und das liegt ja auch an einem selbst. Also ich meine, bei den Fail Love Nights ist es jetzt auf einer Bühne und man hat sich vorher überlegt, wie erzähle ich es jetzt. Aber ist natürlich auch so für einen selber einfach ein Ding, worauf lege ich meinen Fokus? Lege ich den eben dann da drauf, dass mir ganz übel mitgespielt wurde, sage ich jetzt mal, im Leben. Und das ist auch wichtig, dass man das sieht und dass man das Problem sozusagen auch würdigt, ne? Aber ja, wie du auch selber sagst, ne, also trotzdem auch irgendwie so das lustige, skurrile und so weiter darin sieht. Und ich fand zum Beispiel eine coole Story auch, das war nach einer Trennung, das war jetzt gar nicht sowas, wie du jetzt als Beispiel genannt hast mit der Knoblauchpresse oder sowas, aber fand ich trotzdem auch einfach sehr, ist mir so sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar eine Speakerin hatte sich getrennt, also beziehungsweise hatte erst einen Heiratsantrag bekommen nach 8 Jahren Beziehung und ja, eigentlich irgendwie sah irgendwie alles danach aus, so okay, wir verbringen jetzt unsere gemeinsame Zukunft miteinander. Und dann ist sie morgens aufgewacht und dachte so, krass, ich glaube, ich will das alles gar nicht. Ich will das gar nicht. Und ist dann holterdiepolter aus der Beziehung raus, hat sich getrennt und ist dann, hat auch selber gesagt, sie hat halt ihrem damaligen Freund da auch total wehgetan mit. Und ja, ist dann ins Flugzeug gestiegen, ist in die Türkei war es, glaube ich, oder erst Brasilien, dann Türkei, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau, aber auf jeden Fall im Urlaub gewesen. Und dann ging es darum, okay, jetzt fliege ich wieder zurück nach Hause. Und ja, dann ist sie da in der Flugzeughalle gewesen, ist dann zum Flugzeugschalter und hat dann eben so das Ticket rübergereicht. Und ja, die Dame am Schalter, die wollte das Ticket entgegennehmen. Und dann hat sie aber doch wieder so zurückgezogen. Und dann die Dame am Schalter wollte sie mir jetzt nicht das Ticket geben? Dann ging das so ein bisschen so hin und her. Und dann hat die Frau am Schalter immer gefragt, ja, wollt ihr denn jetzt überhaupt zurückfliegen? Und sie, nee, will ich nicht. Hat das Ticket genommen, hat das zu auseinandergerissen, hinter sich geworfen sozusagen, ist dann eben durch diese Flugzeughalle rausgegangen mit ihrem pinken Koffer, hat sich an den Strand gesetzt und saß dann da über ihrem Kopf, flog das Flugzeug ohne sie nach Hause und sie hat da erstmal ein neues Leben gestartet. Da sind ihr natürlich auch allerlei Dinge noch passiert. Aber das war auch einfach schon so lustig, wie sie es erzählt hat, ne, dass sie da eben diesen pinken Koffer hatte und eben diese Situation am Schalter. Ne, also ich fand, das hat so ein Situationskomik gehabt, die ich auch immer wieder sehr, sehr cool finde bei den Fanlaufnetz.
Es ist auch ganz spannend, weil wir immer sagen, nichts ist so wie im Film. Aber dann ist es halt manchmal doch, ne? Also, dass diese Dramatik kommt und man das im Moment gar nicht einordnen kann, sag mal, passiert mir das gerade wirklich? Es wird dann so ein surrealer Moment auch, wenn dieses von einer Lebensphase in die andere so schnell in dem Übergang ist, ne? Dass man das Gefühl hat, boah, ich kann das gar nicht so verarbeiten, aber irgendwas wird plötzlich symbolisch. Also bei mir die Knoblauchpresse, bei deiner Speakerin jetzt dieser pinke Koffer. Es sind dann so kleine Dinge, wo man merkt, okay, irgendwas dreht sich, ich kann es noch nicht benennen, aber hier ist ein rosa Koffer. Also irgendwas ist hier anders. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn man in dieser Übergangsphase ist. Und apropos Übergangsphase, es bringt mich auch auf meine nächste Frage. Es ist ja eine Zeit, wo man wahnsinnig durchlässig ist für neue Ansätze. Also was ich immer magisch finde an Trennungen oder großen Übergängen, ist dieses Gefühl, so jetzt muss ich neu denken. Ich muss vielleicht auch umziehen. Vielleicht ist auch eine andere Stadt dran und vielleicht ist die Familie auch überhaupt nicht auf meiner Seite mit dieser ganzen Sache, ne? Und da finde ich es immer wichtig festzustellen, dass das sehr viel Zauber in sich hat, diese Zeit. Also sie ist nicht nur tragisch, sie ist auch, jetzt räume ich gerade, magisch, ja. Also es ist so eine spannende Zeit und man ist offen für Neues. Und da habe ich oft gemerkt, es gab viele therapeutische Ansätze und die hatten sich auch alle ihren Wert. Aber was mir wirklich was gebracht hat, war Lachen und vor allem mit Freundinnen sein. Und so aus deiner eigenen Erfahrung vielleicht auch und vielleicht auch durch Fail in Love Nights, was hattest du das Gefühl, was im Endeffekt so ein paar Instrumente oder Menschen waren, die wirklich geholfen haben in dieser magischen, aber eben auch teilweise sehr schwierigen Zeit?
Ja, spannende Frage. Also ich würde sagen, tatsächlich beides. Also ich würde jetzt nicht unbedingt so ein Entweder-Oder aufmachen zwischen therapeutische Ansätze und der Freundeskreis, Freundinnen und Freunde oder auch Familie. Weil ich glaube, dass diese therapeutischen Ansätze, sei es jetzt eben ein Coaching oder auch Psychologin, schon gute Impulse setzen können und einem vielleicht auch hier und da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen können mit etwas, was man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Ich hatte auf jeden Fall nach der Trennung von meiner Ex-Freundin war ich auch mal bei einem Psychologen und habe da auf jeden Fall auch mindblowing Erkenntnisse teilweise draus mitgenommen, wo ich dachte so, krass, wieso hast du das denn vorher überhaupt nicht gesehen? Ja, und nur so dadurch, dass ich da eben halt so ein betreutes Nachdenken sozusagen hatte, bin ich darauf gekommen und das hat dann eben wahnsinnig viel irgendwie noch weiter ausgelöst. So, also deswegen, das finde ich schon auch ratsam, sich da vielleicht hier und da, wie gesagt, mal auf die Sprünge helfen zu lassen. Aber gerade das, was du ansprichst, was es Magisches auch hat, solche Umbruchssituationen oder auch persönliche Krisen, das kann ich total teilen, weil es die Freundschaften, die man hat, wahnsinnig intensiviert, ist zumindest meine Erfahrung. Und man gerade in solchen Zeiten ja dann noch sieht oder sehen, erleben darf, dass Leute für einen da sind. Ja, und dass man sich auch halt von der Liebe von anderen, sage ich es jetzt mal, tragen lassen kann. Und auch so diese Offenheit spielt dann natürlich auch eine große Rolle, sich auch innerlich zu öffnen dafür, da will mir jemand vielleicht auch was Gutes geben, weil manchmal sieht man es ja auch gar nicht, ne? Und ich glaube, so eine persönliche Krise kann auch dazu einladen, tatsächlich auch den Blick dafür zu schärfen. Und ich erlebe es jetzt gerade eben halt auch, wo du sagst, Umbruchssituationen, es sind ja nicht nur Trennungen damit gemeint, weil man sich eben jetzt halt von jemandem in der Paarbeziehung trennt oder sowas, sondern es kann halt auch ein Todesfall sein. Ja, genau, weil es jetzt natürlich, weil du auch sagst, da muss ich jetzt, also das muss ich jetzt drüber reden, weil du sagtest, manche Sachen, die kommen einem so vor, das passiert nur im Film und das kann mich selber gar nicht selber erwischen. Ja, da sehe ich mich jetzt gerade total wieder, weil du hast erzählt, ich habe geheiratet und zwei Tage vorher ist leider mein Vater verstorben. Und das hatte sich halt auch angebahnt, 3 Monate vorher schon. Also es war jetzt nicht plötzlich, aber es war trotzdem schrecklich, gerade diese 3 Monate. Und genau, dann eben 2 Tage vor der standesamtlichen Hochzeit, ja, ist er dann in die Freiheit gegangen, in die Freiheit entlassen worden. Und ja, da habe ich vor allem gemerkt auch, man denkt manchmal vielleicht, ich kann so eine Krise nicht überstehen oder es überwältigt mich komplett und es ist auch in Ordnung, wenn es das mal tut. Aber man hat irgendwie interessanterweise dann doch immer irgendwo noch eine Ressource in sich drin, die dann doch auch wieder auftaucht, wenn man am Boden mal lag und man hat geweint und das ist alles schrecklich, ja, und trotzdem findet man dann doch noch mal irgendwas, was einen in einen selber irgendwie halt hochholt. Und auch das Magische, um darauf zurückzukommen, man kann sich wirklich auch tragen lassen von der von Freundinnen und Freunden, ja, von der Familie, von der Liebe, sage ich jetzt mal, ja, auch ein bisschen pathetisch, von anderen und ja, sich damit hochtragen lassen.
Ich finde das total, es bewegt mich total, was du sagst. Ich finde es gar nicht pathetisch. Ich habe das selber so erlebt, dass diese Freundschaften sich intensiviert haben, wie du schon gesagt hast. Das sage ich auch immer wieder, auch in meinem Buch und auch in Podcasts, wo ich dazu gefragt wurde, dass man das auch einfordern darf von den Freundinnen. Ne? Weil das nicht zu tun heißt, ich nehme ihnen die Möglichkeit, tiefer in die Beziehung, in diese Freundschaft mit mir einzusteigen. Und ich kann bestätigen, was du sagst, dieses Gefühl, ich schaffe das nicht alleine, du musst es auch nicht. Diesen Irrtum unterliegt man, je erwachsener angeblich man wird. Und alle haben Kinder und noch andere Obligationen und keiner hat Zeit. Es stimmt nicht. Du darfst es einfordern. Die möchten auch, dass du es einfordern. Und dafür gibt es immer Raum. Und wenn es den nicht gibt, dann sind das halt auch nicht die richtigen Freundinnen, meiner Meinung nach. Und deswegen, ich finde das total wichtig, was du sagst, dass man eben diese wichtige Erkenntnis auch hat. Es gibt Leute, die wollen helfen und die können das verdammt gut. Also ruf sie an, auch um 2 Uhr morgens und mach das. Das finde ich total schön, was du da sagst. Und ich finde auch, es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, okay, welche anderen Erkenntnisse gibt es, neben dem, dass jetzt diese romantische Beziehung aufgebrochen ist? Also was sagst du noch dazu oder was haben die Leute auch auf der Bühne bei dir gesagt? Was haben sie mitgenommen aus diesen Trennungen? Und hast du ein Muster vielleicht erkannt? Also was ist was, wo du sagst, oh, stetig kommt immer wieder dieses Punkt, Punkt, Punkt. Gab es da was, wo du sagst, das habe ich als Muster erkennen können aus diesen ganzen auch lustigen Geschichten und das ist wirklich was, was die Leute davontragen von diesem, ja, Umbruch.
Ja, es sind viele Sachen. Also ich glaube, es gibt nicht so das eine oder so, ne? Das wäre ja jetzt auch zu einfach. Aber also ich glaube, gerade das Thema loslassen können, das beschäftigt viele. Das es auch dann häufig eben dazu kommt, dass man mehrere Loops dreht, immer und immer wieder, ne, weil man irgendwie dann doch nochmal die Hoffnung hat und es doch irgendwie probiert.
Das Karussell, ja.
Das Karussell, genau. Also das tatsächlich höre ich definitiv öfters. Und ich glaube, was sich auch auf jeden Fall sehr viel wiederholt, ist, klar, je öfter man eben halt sich Verletzungen zugezogen hat, desto ängstlicher wird man auch und desto schwieriger wird es auch im weiteren Verlauf aber, ne, dann doch auch nochmal den Mut zu finden und in andere Menschen zu vertrauen und dann doch auch nochmal zu sagen, gegen jede Vernunft, ne, hey, ich, ja, komm, ich lege jetzt mein Herz, ein Teil meines Herzens vielleicht, ja, in deine Hände und ja, ich glaube, was da schon aber auch wichtig ist, was man auch auf jeden Fall lernen kann und was ich auch immer wieder auch so mitnehme aus den Stories, wenn es hier und da vielleicht noch nicht ganz so geklappt hat oder man da doch irgendwie schon viel reflektiert hat. Ich glaube, man kann schon viel auch, wenn man so zurückblickt auf sein Dating-Leben oder sein Beziehungsleben, auch ein paar Lehren ziehen, die ganz individuell sind. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, weil wenn du es eben nicht tust, dann klar, rennst du immer wieder in das gleiche alte Muster, ne? Also so das Fass- und Fachjargon hattest du ja auch schon mal gesagt, das kennen wir alle gut, aber man muss es ja dann auch übersetzen in das Reale, dass man da auch mal rausbricht. Und genau, also das meine ich auch immer mal wieder so zu sehen, dass das gar nicht so leicht ist, das zu erkennen. Ja, und ich keine Ahnung, will mich da gar nicht ausnehmen. gerade weil es so schwer ist, auf sich selber drauf zu blicken, auch auf die Wunden, die man da so hat, ja, und auch die Angst, die einem da begleitet, ist es aber wichtig, zu schauen, was habe ich erlebt, was möchte ich auch auf keinen Fall mehr, ja, und dann auch ein bisschen gezielter vielleicht zu daten, wenn man jetzt eine Zukunft aufbauen will und da gar nicht so die Zeit zu verschwenden. Ja, und vielleicht da auch so zu unterscheiden zwischen was ist Liebe und was ist Leid. Also ich dachte jetzt auch die Tage so, dass es häufiger vorkommt, dass die Leute leiden, die eine Leidensfähigkeit oder auch vielleicht einen Leidenswille verwechseln mit Liebe. Ich weiß nicht, hast du da auch Gedanken zu?
Ja, ich habe mich da wahnsinnig viel mit beschäftigt, weil meine Geschichte bei dir auf der Bühne war ja: Okay, also ich werde sicher noch Fehler machen in der Zukunft, aber I'll be damned if it's the same ones. Ne? Also mir war ganz klar, ich will jetzt mein Dating oder Beziehungsmuster ändern. Ich habe keinen Bock mehr auf die gleiche Art zu leiden, weil ich glaube, Leiden gehört dazu, weil du hast eine Investition gemacht. Ne? Du, das klingt jetzt so hart, aber du hast von dir gegeben. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu wissen, immer wenn wir das tun und auch neu riskieren, wie du sagst, dann ist da ein Risiko dabei. Und es ist eine Riesenerrungenschaft, wenn man aus einer schwierigen Trennung kommt oder einfach auch nur erwachsen wird, zu sagen, ey, weißt du was, ich gebe mir nochmal und nochmal aufs Pony und nochmal aufs Karussell draufgestiegen. Ich selber bin wahnsinnig froh, dass ich es gemacht habe, weil es ist mir gelungen, mein Muster umzustellen. Und meins war zum Beispiel, das habe ich ja auch erzählt, dass mir oft Männer, also überwiegend Männer, die ich gedatet habe, aufgefallen sind, die eher so ein V waren und nicht die neben dem V saßen. Und dann hat mir mein bester Freund mal gesagt, pass mal auf, Ricardia, beim nächsten Mal, guck doch mal, wer neben dem V sitzt. Wenn der seinen Rat schlägt, das sieht sicher toll aus, aber wir sitzen daneben. Und das war so ein Schlüsselmoment für mich, dass ich dachte, ja, okay, das mache ich jetzt. Und es ist gelungen. Es ist gelungen zu gucken, wer ist denn da ein bisschen ruhiger? Und jetzt date ich jemanden oder bin seit über einem Jahr jetzt mit jemandem zusammen, der ein totaler introvertierter Typ ist. Ja. Ich sehe daneben aus wie so ein Niagara-Fall. Ja, so,
sehr geil.
So, ja. Und er ist halt eher so ruhig und hört auch viel zu und so. Und mir gefällt das so gut, die Qualität und die, ich sage jetzt mal, die Gesundheit dieser Beziehung, das ist mit nichts vergleichbar, was vorher da war. Insofern, übrigens hat mir das auch geholfen, so laut auf einer Bühne vor vielen Leuten zu erzählen damals bei dir, ne? Weil das war so, abgesehen davon, dass es scheiße lustig ist, was da los ist, ich fand es auch gut, nochmal selber diese eigene Reise zu bezeugen, die ja meine war, und nochmal zu sehen, doch, man kann was ändern, man muss wahnsinnig viel dran arbeiten und wirklich offen sein für, ich sag mal, Kritik oder auch Methoden, die man vorher vielleicht nicht so gesehen hat oder auch nicht hören wollte. Und insofern bringt mich das auch auf mein nächstes Thema, nämlich Single sein. Jetzt ist die Trennung passiert. Vielleicht hat man auch schon die ersten Reisen in andere Dating-Modelle oder einfach nur in Dates gewagt. Und womit ich wahnsinnig zu tun hatte, weil ich überwiegend nie Single war in meinem Leben. Also die Male, die ich Single war, die konnte ich wirklich an einer Hand abzählen, an Monaten, sage ich mal. So, und jetzt kam eine Phase, jetzt war ich Anfang 40 und wo sind die denn alle? Wo sind denn die ganzen Leute plötzlich hin? Ja, das war früher, habe ich immer gesagt, das war so ein Buffet von Leuten, wo man eigentlich nur so sich hinstellen musste. Na, irgendwann kommt halt der Gurkensalat oder irgendwas, ne? Und dann war es wieder Gurkensalat.
Ja, das war geil, ja.
Von allen Dingen, die ich so hätte wählen können. Egal.
Okay, das Bananenbrot war ein bisschen daneben, ne?
Ganz genau, ja. Aber auf jeden Fall von allem, was so da war, war viel da. Und jetzt war ich plötzlich Single. Und ich merkte, das war mit Scham behaftet. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so sexy wie in meinen 20ern oder meinen 30ern oder meinen Teenjahren sowieso. Sondern jetzt war ich Anfang 40, jetzt war ich zusätzlich zu Single älter. Und ich dachte so, boah, scheiße, darauf war ich ja gar nicht vorbereitet. Ne? Also ich dachte, hatte eigentlich Fantasien, so jetzt geht's richtig los mit dem Single-Sein. Und wie hast du es erlebt mit denen, die auf deiner Bühne standen oder vielleicht auch für dich selber, auch aus deiner Warte heraus, ganz persönlich, wie war es, Single zu sein? Hast du es ähnlich erlebt oder vielleicht auch so empowering Moments, wenn man mal durch die erste Schamphase durch war sozusagen? Wie war es für dich?
Ja, ist ganz spannend. Also wenn ich mal auf mich selber schaue, war ich ja tatsächlich auch die wenigste Zeit in meinem Leben bisher Single. Also 10 Jahre lang in der Beziehung davor, jetzt verheiratet. Also, da war nicht so wahnsinnig viel Single-Phase dazwischen, 2 Jahre in etwa, ja. Deswegen kann ich mich da gut reinfühlen. Ich muss auch sagen, ich hatte auch Angst davor, alleine zu sein und habe dann natürlich auch mich so ins Daten reingewühlt sozusagen und habe jetzt in meinem Fall eben da wild Frauen gedatet und wenig ausgelassen.
Ich freue mich ja für dich.
Ja, genau, wundervoll. Und irgendwann kam ich aber auch an den Punkt, dass ich gedacht habe, so, okay, jetzt muss ich aber mal einen Cut machen. Es kann nicht sein, dass ich hier irgendwie anscheinend es nicht schaffe, irgendwie auch mal alleine zu sein. Und habe dann so einen Detox eingeleitet bei mir. Und das war gut, aber ich habe mich auch wirklich schrecklich gefühlt währenddessen. Ich muss es einfach mal so sagen, ja. Und habe ich mich sehr einsam gefühlt. Und obwohl ich auch mit Freunden natürlich unterwegs war und so weiter. Und die waren auch wirklich fantastisch für mich da. Aber was mir gefehlt hat, war alleine so die körperliche Wärme. Und vielleicht auch ganz witzig, habe mir dann, um wenigstens so die Wärme auf der Haut irgendwie halt so zu imitieren, habe ich mir dann eine Wärmelampe gekauft.
Bei mir war es eine Wärmflasche.
Ah ja, sehr schön, ja genau. Und habe die dann irgendwie so an den Rücken oder sowas so ganz nah hingestellt, damit ich irgendwie wenigstens ein bisschen Wärme irgendwie auf der Haut spüre. Ich habe die auch noch, das ist meine armselige Einsamkeitslampe jetzt. das hatte mir auf jeden Fall auch geholfen. Jetzt, wollte ich eigentlich noch einen Bogen schlagen auf was, wie ich das bei anderen erlebe. Ja, meine heutige Frau, die war in ihrer Single-Phase, tatsächlich hat die auch nochmal eine andere Philosophie gelebt, die sie auch gerne verbreitet und die aber auch eigentlich schlauer ist. Und zwar hat sie nicht angefangen, dann irgendwie wild zu daten, weil sie sich gesagt hat, sie möchte irgendwie innerlich heilen, so ganz vernünftig. Sie möchte vor allem auch ready sein für die Frau, die dann vor ihr steht, wo sie sich wieder was Neues vorstellen kann. Ist ja auch gut geglückt. Was ich damit sagen will, das sehe ich irgendwie auch so im Freundeskreis oder natürlich auch bei den Speakerinnen und Speakern der Fade Love Nets auf der Bühne. Ist schwer. Es ist wirklich schwer. Und ich bewundere die Leute, die das auch schaffen, da den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, nö, also ich brauche das nicht. Ja, vielleicht hat es auch was ein bisschen mit allgemein deinem Bedürfnis nach Nähe und Distanz zu tun und vielleicht auch mit Bindungstypen, was weiß ich, wenn man da jetzt irgendwie ausholen will. Und jeder muss auch so seine individuelle Antwort darauf finden. Aber ich glaube auch tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal Single wäre, dann würde ich versuchen, mich zu zwingen, da auch ein längeres Detox zu machen, um halt nicht noch weitere Verletzungen so zu kassieren, ne? Sondern erstmal irgendwie selber klarzukommen, weil man sagt ja auch, verletzte Menschen verletzen Menschen, ja, und das ist ja auch nicht fair.
Ja, ich kann das bestätigen insofern, ich konnte gar nicht mit jemandem sein für eine ganze Weile und ich hatte auch das Gefühl, jeder Versuch, sich auch nur anzubahnen, es ging einfach nicht, es war einfach nicht möglich und das war anscheinend so ein intuitives Stopp innerlich, dass es einfach hieß so, du hast jetzt wirklich eine Möglichkeit hier. Und das ist, glaube ich, das, was ich am Single-Sein so toll fand, dass ich, also eventually, nicht am Anfang, aber was ich irgendwann, wo ich irgendwann hinkam sozusagen, dass ich über diesen Berg kam, von diesen ganzen Gedanken, boah, was für ein Loser und irgendwie zweite Ehe war gescheitert und diese ganzen Kackgedanken, die man da so hat, die ja wirklich für nichts gut sind, da kam dann dieses Gefühl, ich bin frei. Ich muss nicht einchecken abends. Ich muss auch nicht mit irgendjemandem reden abends, wenn ich nach Hause komme. Ich muss mir auch nicht anhören, dass ich schon wieder irgendwas gemacht oder nicht gemacht habe, sondern ich bin wirklich frei. Und als das kam, und das hat Zeit aber gebraucht, ne? Das kam nicht von heute auf morgen, dann war ich ready. Das habe ich einfach, ich habe das gar nicht so benennen können. Ich hatte auch keine tollen Wörter dafür. Ich merkte nur irgendwie so, Also ich könnte schon wieder. Jetzt war es das. Und dann kam es natürlich, wie es immer so ist, ne? An dem Zeitpunkt, wo du merkst, na gut, dann machen wir das Leben jetzt halt alleine. Warum auch nicht? Gibt total viele Role Models inzwischen. Die 5., 6., 7. Feminismuswelle war ja jetzt auch durch. Das heißt, da kamen auch diese Empowering-Momente dazu, so kollektiv, wir können das. Und ja, gut, dann habe ich jemanden kennengelernt, dann war es halt wieder vorbei. Aber für die Zeit war es echt schön. Und insofern habe ich auch versucht, das in meinem Buch immer wieder mitzugeben. Ne? Es ist nichts, was du dauerhaft falsch gemacht haben musst. Es ist keine Strafe. Es ist auch nichts Schlechtes. Und es gibt wahnsinnige viele Männer und Frauen draußen, die das jetzt so leben. Also Stichwort so Pandemie der Einsamkeit zum Beispiel. Ich war auch einsam, wie du es geschildert hast. Ich bin dann einfach zu Events gegangen, die mir persönlich Freude machen. Auch wenn ich alleine da bin, gerade weil ich alleine da bin. Und so kam es natürlich auch, ne, dass ich immer mehr das gemacht habe, wo ich Freude hatte. Und dann war der Drops gelutscht sozusagen. Aber es hat halt wirklich diesen Moment gebraucht, dass sich ankotzens zum 100. Mal den Freundinnen die Ohren voll heulen, wie einsam man ist, wie langweilig es das ist und wie man verdammt nochmal sich das Leben anders vorgestellt hat. Hm. Ne? Und insofern, ja, das muss er als hopeful message. Ja, Juli, bevor wir hier abschließen und ich dich noch eine ganz wichtige Frage stelle, was würdest du sagen, nach all diesen Jahren, die du das jetzt machst, was ist der Key Takeaway zu Trennungen, wo du sagst, das ist etwas, was ich gelernt habe und wo es irgendwie weiterging oder was auch andere erzählt haben, wo sie sagen, das war so der epiphane Moment, jetzt geht's weiter und ich kann mich wieder auf was Neues einlassen.
Ja, wow, jetzt gar kein Pressure, ne, auf meine Antwort.
Das ist ja nie nur ein Moment, ich weiß, aber wo sagst du, ja, finden die Leute so den Weg nach vorne zum Beispiel wieder?
Ja, also ich glaube, was auf jeden Fall ein Finding ist, das ist jetzt vielleicht auch was, also einfach muss ja nicht für jeden zutreffen, aber was auf jeden Fall mir geholfen hat, ich hatte lange so die Einstellung, ich muss irgendwie stark sein und stark wirken und ich darf mir irgendwie keine Hilfe und ich muss irgendwie alles alleine schaffen. Ja. Und durch die Trennung von meiner Ex-Freundin eben, ja, hatte sich da viel in Bewegung gesetzt bei mir. Und auch zum Thema übrigens Single-Dasein, ne, das muss ja auch nicht das Ziel sein, immer unbedingt in einer Beziehung zu sein, sondern man ist ja auch komplett, wenn man einfach man selber ist so, ne? Also insofern glaube ich, spielen da auch die Selbstgespräche, die man mit sich selber führt, eine riesige Rolle. Ja, rede ich gut mit mir, ja, oder erzähle ich mir die ganze Zeit negative Dinge über mich selber? Ja, das hat mich sozusagen halt meine Trennung auch gelehrt, damit aufzuhören, negativ über sich selber zu denken, ja, und negativ mit sich selber zu reden. Ja. Ja, also auf jeden Fall, was ich aber eigentlich sagen wollte, was ich auf jeden Fall da auch mit gelernt habe, es ist in Ordnung und es ist sogar förderlich für die Beziehungen, die man im Leben hat, mit wem auch immer, ja, ob es jetzt Freunde sind oder eben auch mit PartnerInnen, zeigt euch verletzlich, sprecht darüber, was euch bewegt, ja, was ihr fühlt, was euch Mut gibt, ja, und was euch Halt gibt und was auch nicht, ja, was braucht ihr? Das ist so wahnsinnig wichtig, da offen drüber zu reden, ja, wenn man es nämlich einmal versucht, wenn man einmal damit anfängt, merkt man, die Leute, die öffnen sich zurück, die zumindest die meisten, ja, oder die richtigen auf jeden Fall, mit denen man weiterreden sollte. Und da passiert die Magic, die du angesprochen hast. Da passiert ganz, ganz viel.
danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also kommt jetzt die allerwichtigste Frage, Juli. Was ist dein Lieblingsfahrgeschäft auf dem Jahrmarkt und warum? Weil wir sind ja auf dem Beziehungskarussell.
Ja, das Beziehungskarussell. Also bin ja nicht gar nicht mal so gerne auf so Rummel oder generell irgendwie Freizeitparks. Aber früher als Kind waren wir in Hessen, ich komme aus Frankfurt, häufiger in so einem Park. Da gab es eine Rodelbahn. So, das fand ich ganz cool, weil da gab's, konntest du mal mit Speed dann da runterbrettern, ne, und hatte irgendwie so den Fahrtwind im Gesicht. Und genau, es hat einfach Spaß gemacht. Also ich glaube, dann würde ich mich am ehesten dafür entscheiden. Also gerade so das so mit Carajo nach vorne, das finde ich mir wieder.
Das höre ich raus, den Speed auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Und als letztes, Juli, wo finden wir dich und die Fail in Love Nights?
Ja, die Fail in Love Nights, die haben ihre Base in Köln. Also alle, die in Köln wohnen, die können zum Beispiel am 25. Juli im Odonien das nächste Mal vorbeikommen und dann auch wieder monatlich. Ich suche vergeblich nach Locations in Berlin. Ich will unbedingt auch endlich mal nach Berlin. Also insofern, wer da Ideen hat, kann sehr, sehr gerne auf mich zukommen. Ansonsten gibt es natürlich weitere Informationen zur Show auf meiner Homepage www.failinlovenights.de oder eben halt auch auf Instagram und Facebook. Und falls übrigens auch jemand jetzt hier unter unseren Zuschauerinnen und ZuhörerInnen ist, der sagt, das hört sich irgendwie voll interessant an, ich würde auch voll gerne mal auf der Bühne stehen wie Ricardia und eben halt auch so ein befreiendes Gefühl erleben, wenn man seine Geschichte erzählt. Du hast es so schön auch gesagt, wie hast du gesagt?
Sie selbst zu bezeugen, die eigene.
Bezeugen. Ja, genau, das finde ich eine richtig geile Formulierung. Ja, seine eigene Geschichte zu bezeugen, kann sich wunderbar sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich freue mich.
Das kann ich nur bestätigen, dass das ein Riesenschritt nach vorne ist bei dir. Schön, danke Juli. Dann nochmal an alle, wenn euch der Podcast gefällt, bitte bewertet den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Erzählt anderen Leuten davon. Gebt mir 5 Sternchen, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Und nochmal zu meinem Buch über Trennung, The Breakup Call. Wer es möchte, kann sich gerne bei mir melden, schreibt mir. Wir packen auch alles über Juli in die Shownotes, wie auch meine E-Mail ricardia@thebreakupcall.com. Juli, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mich riesig gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder.
Das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Gerne. Bis bald.
Bis bald. Bye.